Wir betrachten wieder den Jakobusbrief. Im Jakobusbrief bekommen wir Hilfen, damit wir uns in unserem Glauben bewähren können. Der Apostel Jakobus weiß um die Prüfungen, die auf uns als Gläubige zukommen, und er will uns helfen. In Kapitel 1 gibt er uns Hilfen, die für jede Art von Prüfung gelten. Hilfen in allerlei Prüfungen. In Kapitel 2 spricht er in Sonderheit von der Frucht des Glaubens. Der Glaube wird ja immer wieder geprüft. Und dann gilt es zu wissen, ob er Frucht trägt oder nicht. Das ganze Kapitel spricht von dieser Frucht des Glaubens. Er beginnt mit einer Aufforderung, damit, dass er etwas von den Lesern erwartet. Und dann geht er einen Schritt weiter und macht eine sehr ernste Feststellung. In den Versen 1 bis 13 spricht er davon, wie die Frucht des Glaubens aussehen soll. Wenn Glaube Frucht trägt, dann muss sie als Liebe vorhanden sein. Liebe ist das Allerwichtigste. Wenn Paulus von der Frucht des Geistes spricht, dann nennt er als allererstes die Liebe. Und diese Liebe will auch Jakobus sehen, wenn Menschen behaupten, an Jesus Christus zu glauben. In diesem Abschnitt, den Versen 1 bis 13, spricht Jakobus vornehmlich von der Barmherzigkeit. Das heißt, wenn Glaube echt ist, dann wird er sich in Liebe zeigen, in Liebe, die barmherzig ist. In diesem Abschnitt haben wir zuerst in Vers 1 eine Aufforderung: Meine Brüder, habt den Glauben an unseren Herrn, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Und das versteht Jakobus als Unbarmherzigkeit, wenn man einen Unterschied macht zwischen Personen. Denn in dem Moment, wo man einen Unterschied macht in seiner Beziehung zu anderen Menschen, das heißt eine unnötige, natürlich gibt es verschiedene Arten von Beziehungen. Die Ehe ist eine ganz besondere Beziehung, die Beziehung zu unseren Kindern, zu unseren Eltern und so weiter. In dieser Hinsicht gibt es natürliche Unterschiede. Die sind von Gott, die gehören zur Schöpfungsunterschiede, die im Zeichen von Nichtliebe stehen, die sind unerwünscht. Das heißt, wenn wir einen Unterschied machen zwischen Menschen, wo wir das nicht tun sollten, dann geschieht Folgendes, dass wir mit einer von den Zweien, wo wir einen Unterschied machen, dass wir dort dann unbarmherzig sind. Denn auf der einen Seite zeigen wir Liebe, aber in einer anderen Situation enthalten wir dann unsere Liebe. In den Versen 2 und 3 begründet Jakobus diese Aufforderung mit einem sehr ernsten Beispiel, einem traurigen Beispiel. Da haben wir es von diesem reichen Mann, davon sprachen wir wohl das vorige Mal, dessen Finger vielleicht mehrere Fingerringe haben, Luther übersetzt, mit einem Fingerring aber nach dem Grundtext scheint die Hand geradezu, wie soll man jetzt sagen, geziert zu sein mit Ringen. Das heißt, es ist durchaus deutlich, dass er ein wohlhabender Mann ist. Und die Gunst so eines Mannes will man natürlich haben, damit man Vorteile davon hat. Aber Jakobus sagt, wenn ihr dann im Zeichen der Freundlichkeit so einem Manne gegenüber auf der anderen Seite einem, der nicht so ist, dann nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt, dann ist das Unbarmherzigkeit dem Armen gegenüber. Aber dann zeigt er mittels einiger Fragen, wie es dann anders werden kann. Ab Vers 4 bemüht er sich um eine Korrektur bei den Lesern, in den Versen 4 bis 7 mittels einiger Fragen die Antwort, worauf eigentlich selbstverständlich sein sollte. Da liegt ihr bei euch selbst nicht einem Unterschied machen und werdet Richter mit bösen Überlegungen. Hört, meine geliebten Brüder, erwählte Gott nicht die Armen und so weiter. Also wenn Gott anders gehandelt hat, dann sollten wir auch anders handeln. Wir sind ja gerufen, um Gott zu imitieren, ihm nachzufolgen. In seinem Bemühen um eine Korrektur bei den Lesern weist er dann in den Versen 8 bis 13 hin auf das Gesetz. Wenn ihr in der Tat das königliche Gesetz, das heißt, es ist das Gesetz eines Königs und wir sind ja Königskinder und sollten dann entsprechend handeln. Wenn ihr in der Tat das königliche Gesetz erfüllt, nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, und das ist ja die Zusammenfassung des Gesetzes. Dieses eine Wort, haben Sie es mal im Alten Testament gefunden? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist sehr interessant zu finden, zu merken, wo das steht. An einer ganz unauffälligen Stelle. Aber die schlauen Juden, die haben es entdeckt. Die haben dann auch gemerkt, hier ist ein sehr wichtiges Wort. An ganz unscheinbarer Stelle, inmitten von anderen Geboten, mit einmal steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die Juden, sowohl als Jesus und die Apostel, haben alle gesagt, das ist eine Zusammenfassung des Gesetzes. Dieses kleine Wort steht parallel zum ersten Gebot. Das erste Gebot lautet, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Keine anderen Götter neben mir haben. Und dieses eine Wort steht neben dem. Das heißt, im ersten Gebot haben wir unsere Beziehung zu Gott, die sich dann aber zeigt in unserer Beziehung zu anderen Menschen. Und das ist dieses Gebot. Das heißt, dieses kleine Gebot ist die Auswirkung des anderen. Darum geht es im ganzen Gesetz. Paulus sagt, das ist die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes. Wenn also ein Jude oder ein Christ wirklich Gott wohlgefällig sein will, dann darf er dieses Gebot nicht übersehen. Aber wenn man einen Unterschied macht in der Beziehung, ja, dem zeigen wir Freundlichkeit. Aber der kann noch warten, ja, der ist nicht so wichtig. Dann natürlich kommen wir diesem Gebot nicht nach. Und wir zeigen eigentlich Unbarmherzigkeit. Und das kann, wie ich glaube, ich das vorige Mal sagte, sehr schnell geschehen. In Vers 13 heißt es, denn das Gesetz ist unbarmherzig gegen den, der nicht Barmherzigkeit übte. Und Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Übrigens, nach Vers 12 ist dieses das Gesetz der Freiheit. Das heißt, Jakobus scheint alttestamentliches Gesetz und neutestamentliches Evangelium zusammenzumengen. Und das tut die Schrift auch an anderen Stellen. Nicht verquickt die Bibel diese, aber sie vermengt sie schon. Das heißt, sie weiß schon zu unterscheiden zwischen Gesetz Moses und Evangelium. Aber sie holt sehr vieles aus dem Gesetz Moses heraus. Denn der Gott, der das Gesetz gab, ist auch der, der das Evangelium gab. Und das Evangelium ist nicht dazu da, um alles aufzuheben, das Gott sagte, sondern um die Erfüllung der Wünsche Gottes herbeizuführen. Der Mensch konnte doch nicht das Gesetz halten. Und was fasst das Gesetz zusammen? Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Und daran hat sich nichts geändert. Aber das Evangelium, das zuerst unsere Sünden, unsere Schuld vergibt und dann die Kraft Gottes herabholt und in uns hineinbringt. Dieses Evangelium vermag uns zu helfen, diesem Gebot nachzukommen, sodass wir im Evangelium es immer noch mit dem Wesentlichsten im Gesetz zu tun haben. Paulus sagt in Römer 8, dass der Heilige Geist gerade dazu uns verhelfen will, das Wesentliche, das im Gesetz stand, das man früher nicht einhalten konnte, uns zu helfen, diesem nachzukommen. Und das geschieht dadurch, dass Gott seine Liebe durch seinen Heiligen Geist in uns ausgießt. Und deshalb ist es möglich, heute zu lieben, wo es natürlicherweise unmöglich wäre zu lieben. Deshalb kann eine Corrie ten Boom ihre frühen Verfolger lieben, kann ihren früheren Feind lieben. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, dem, glaube ich, ein Unfall passiert war. Und er hat einen Mann getötet. Und ich glaube nicht, so viel ich weiß, dass er es hatte tun wollen. Aber nach dem Gesetz dieses Landes durfte jetzt der Verwandte von diesem Verstorbenen ihn töten. Da galt noch die Blutrache, die Verwandtenblutrache. Und sofort wusste er musste sich auf die Flucht machen. Er konnte nicht im Raum bleiben. Und dann hat er sich auf die Flucht begeben. Mit der Zeit hat er aber gemerkt, dass sein Verfolger ihm auf die Spur gekommen war. Und es war ihm aber immer wieder gelungen, ihm zu entweichen. Tag und Nacht war er auf der Flucht, bis er eines Tages so müde war, dass er sich einmal unter einem Baum niederlegte und einschlief. Und als er aufwachte, stand sein Verfolger über ihm. Schaut ihn an. Natürlich erfasste ihn die Furcht. Aber der Mann fing an zu sprechen zu ihm und sagte: Haben Sie keine Furcht. Ich bin Christ. Ich bin Ihnen nachgelaufen, nicht um Sie zu töten, sondern um Ihnen zu sagen, dass ich Ihnen vergebe. Ist das nicht herrlich? Das kann aber nur Jesus Christus. Das kann nur der Gott, der seinen eingeborenen Sohn gab und ihn für uns alle gab, der vermag zu vergeben. Und wenn dieser Gott mit seinem Geist Wohnung aufnimmt in uns, dann verändert sich unsere Gesinnung. Und dann vermögen wir zu vergeben und loszulassen. So wie der auferstandene Christus seinen Jüngern begegnet und zeigt ihnen die Nägelmal und sagt Shalom zweimal. Warum? Er will ihnen sagen, dass jetzt Versöhnung, Friede möglich ist. Und deshalb sagt er, jetzt gilt es zu vergeben und Vergebung zu verkünden. Wo diese Verkündigung nicht hinkommt, da entsteht auch keine Vergebung. Da kann man nicht vergeben. Und deshalb sind Israelis und Araber auf Kriegsfuß miteinander. Sie können nie vergeben. Sie kennen das nicht. Es muss immer Rache sein. Natürlich muss eine Regierung da sein. Interessanterweise spricht auch Paulus dieses Thema an, nachdem er in Kapitel 12 des Römerbriefes gesagt hat, Christen sollen vergeben, auch in schwierigen Fällen. Die Rache, der Zorn, die Vergeltung, diese gehören Gott. Wir sollen loslassen können und sollen Gott das andere überlassen. Natürlich weiß Paulus, dass wenn wir immer nur das tun, wenn das die Gesellschaftsordnung wird, dann haben wir Chaos. Das ist klar. Deshalb spricht er in einem kleinen Exkurs von etwa 7 Versen von der Rolle der Regierung. Fährt dann aber gleich wieder fort in 13 Vers 8 mit diesem Thema der Vergebung und der Liebe. Das ist sein Thema in diesen Kapiteln. Und zeigt dann in Kapitel 14, wie man ganz praktisch miteinander auskommt, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat. Aber es gilt immer noch, solange es Sünde in der Welt gibt, eine feste, gewalttragende Ordnung zu respektieren. Und das ist die Regierung. Aber wir, die wir nicht in der Regierung sind, wir nehmen es nicht auf uns, jetzt Justiz durchzuführen. Deshalb, wenn jemand uns Schaden zufügt, können wir loslassen. Aber das heißt nicht, dass niemand jetzt die Justiz nicht in die Hand nimmt. Doch, und als mir einmal ein Anzug gestohlen wurde, sagten die Mitstudenten, das war während meiner Studienzeit und ich konnte ihn kaum entbehren, das musst du anzeigen. Du kannst vielleicht deinem dem Dieb vergeben, aber das muss gemeldet werden, ja? Es gibt eine Justiz. Man darf nicht einfach so damit wegkommen. Aber auf unserer Ebene dürfen wir nicht die Polizei spielen. Zahn um Zahn, Auge um Auge, das war nicht, wie die Juden es für sich in Anspruch genommen hatten, die Handlung auf persönlicher Ebene. Das war die Verordnung für die israelitische Justiz. Die sollte so strafen, aber nicht der, dem der Zahn ausgerissen worden war oder zerbrochen worden war. Also, es gilt, Barmherzigkeit zu üben, Liebe zu üben, ganz praktisch, auch im Neuen Testament. Und das ist, was Jakobus sagt, Gesetz. Denn das Wort Gottes hat sich im Wesen nie geändert. Und wenn wir auch frei geworden sind vom Gesetz Moses, leben wir immer noch unter einem Gesetz. Nur dem Gesetz der Freiheit. Und das ist ein anderes Wort für Evangelium. Aber es ist immer noch derselbe Gott und dasselbe Wort. Nur eine andere Einrichtung, eine andere Dynamik, andere Situationen. Wir haben nicht mehr das Klima Palästinas bei uns, deshalb nicht alle Gesetze dieselben sind. Wir haben nicht alle 7 Jahre ein Sabbatjahr. Wir haben nicht alle 50 Jahre ein Jubeljahr und so weiter. Wir haben nicht die ganz praktischen Gesetze für jenes Land, für jenes Volk, aber die Substanz bleibt dieselbe, sodass jedes Volk in jeder Situation, auf jedem Teil der Welt, wenn es das Evangelium erfasst, genauso leben kann auf moralischer, gesellschaftlicher Ebene, wie das Volk Israel es tun sollte, aber nicht konnte. Das Gesetz hat gezeigt, dass nicht einmal ein Israelit mit allen den Vorrechten, die er hatte, Gott entsprechen konnte. Und deshalb kommen Jesus und die Apostel im Neuen Testament und sagen, es ist kein Unterschied, ob Jude oder Heide, sie sind alle schuldig geworden. Und jetzt können sie aber gerecht werden vor Gott, aber geschenkweise. Einfach annehmen. Gott schenkt seine Güte, Gott schenkt seine Liebe, Gott schenkt seine Kraft, Gott schenkt seine Vergebung. Alles, was wir brauchen, das schenkt er uns. Und wir brauchen nicht zu schuften und zu rackern und uns zu mühen, um Gott zu gefallen. Nein, Gott selbst kommt mit seiner Dynamik, mit seiner Liebe in unser Leben hinein. Das ist das Evangelium. Nicht dementsprechend von Regeln. Und darf ich das einmal auch ganz praktisch machen? Deshalb darf keine Gemeinde Regeln machen. Das Wort verkünden, ja, aber nicht neue Regeln aufstellen. Immer wieder treffe ich an, dass Christen der Auffassung sind, sie müssen nach gewissen Regeln leben, nach gewissen Standards, Prinzipien, Grundsätzen und so weiter. Natürlich hat das Wort Gottes Grundsätze. Aber wir haben kein Recht, zum Wort Gottes hinzuzufügen. Und wir haben auch nicht diese Regel ganz besonders so aufzustellen, sondern wir haben einfach Wort zu verkünden. Und wenn jemand strauchelt, dann kommen wir einmal mit dem Licht des Wortes, aber auch mit dem Licht des Evangeliums, mit der Gnade, mit der Möglichkeit der Versöhnung, der Vergebung, nicht mit der Rute. Allerdings weiß Paulus um die Rute, wenn jemand nicht Buße tut. Natürlich, dann gibt es Konsequenzen. Aber zunächst einmal ist das nicht die Regel des Lebens, sondern die Güte und die Freundlichkeit und die Geduld Gottes. Das Gesetz der Freiheit, das kennt Jakobus, auch wenn er von Gesetz spricht. Und deshalb ist es ein königliches Gesetz. Aber nun gehen wir weiter. Ich meine, wir waren bis zu Vers 13 gekommen. Vers 14 bis 26 haben wir den zweiten Teil des Kapitels und es geht immer noch um die Frucht des Glaubens. Während Jakobus im ersten Teil gezeigt hat, dass die Frucht des Glaubens als Liebe oder als Barmherzigkeit aussehen soll, sagt er jetzt, wie entscheidend wichtig Frucht grundsätzlich ist. Es muss Frucht vorhanden sein, sonst gibt es keinen Glauben. Jetzt wird es ernst. Wenn er vorhin gezeigt hat, wie Glaube in der Praxis aussehen soll, dann sagt er jetzt, wenn keine Frucht da ist, dann ist kein Glaube da. Jetzt wird der Christ als Christ gemessen. Jetzt prüft Jakobus. Gott prüft uns alle. Und jetzt gebraucht Gott Jakobus, um unseren Glauben zu prüfen. Und wenn er keine Frucht aufweist, wenn echter Glaube ist, dann wird er sich in Liebe zeigen. Aber wenn keine Liebe da ist, dann ist kein Glaube da. Darauf konnte sich jetzt. Und gebraucht sehr ernste Worte. Er zeigt, wie entscheidend wichtig die Frucht ist, dass Glaube Frucht tragen soll, auf zweierlei Art und Weise. In den Versen 14 bis 17 zeigt er die Wichtigkeit der Frucht an ihrer Nützlichkeit. Wieder, der Jakobus ist ein sehr guter Lehrer. Er fängt etwas weicher an und gewinnt das Vertrauen und dann kommt er mit dem anderen, mit dem, was ernster ist. Er fällt nicht gleich mit dem Starken mit der Tür ins Haus. Ja? Er bereitet die Leser vor, sodass sie das andere verkraften können. Auch Jesus hat ja so gehandelt. Ihr könnt noch nicht alles ertragen. Zuerst das Weichere. So tun wir es auch mit den Kindern. Zuerst müssen sie Milch haben und dann etwas Weiches, Gemüse und so weiter. Später können sie dann auch die kräftigere Kost vertragen. Und so kommt auch Jakobus zuerst mit der etwas weicheren Kost und dann mit der stärkeren. Also er zeigt etwas von der Nützlichkeit des Glaubens oder der Frucht, wenn er von ihrer Wichtigkeit spricht. Und dann zeigt er ihre Wichtigkeit anhand von vier Beispielen in den Versen 18 bis 26. Kommen wir zu den Versen 14 bis 17, wo Jakobus die Wichtigkeit der Frucht des Glaubens zeigt an ihrer Nützlichkeit. Was nützt es, meine Brüder? Wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber nicht Werke hat, was heißt das? Was nützt es? Was ist das für ein Nutzen? Die Seligkeit. Was habe ich davon, wenn ich sage, ich habe Glauben, aber dieser Glaube offenbart sich nicht? Dann habe ich nicht nur nicht Frucht, dann habe ich nicht Glauben. Und wenn ich keinen Glauben habe, dann habe ich keinen Heiland. Das ist der Nutzen. Wenn Jesus Christus durch den Glauben Einzug hält in ein Leben, dann wird das zu sehen sein. Und wenn das nicht zu sehen ist, dann ist keine Ursache da. In der Regierung Gottes gibt es immer Ursache und Folge. Wo etwas im Raum steht, da war eine Ursache dafür. Und wenn wir eine Ursache haben, dann muss auch eine Folge sein, sonst können wir keine Ursache feststellen. Wenn nichts da ist, dann war auch keine Ursache. Jakobus sagt, wenn keine Frucht im Raum ist, dann war natürlich nichts da, dass so eine hätte verursachen können. Wenn ein Wagen nicht in Bewegung zu kriegen ist, dann liegt es an der Ursache im Motor, nicht wahr? Dann ist keine Ursache da, keine Dynamik. Entweder kein Sprit oder der Motor funktioniert nicht, irgendetwas ist schief. An der Ursache fehlt es. Wenn kein Leben da ist, dann kann man auch kein Leben sehen. Aber wenn Leben da ist, dann wird es, sagt Jakobus, zu sehen sein. Und Leben entsteht durch Glauben. Deshalb, Jakobus spricht von einem lebendigen Glauben, der wirklich vorhanden ist. Der wird sich als Lebensdynamik zeigen. Was nützt es? Was hast du davon, mein Freund, mein Judenfreund, wenn du sagst, du glaubst an Jesus Christus, aber da ist keine Auswirkung da? Dann hast du keine Religion. Keine. Du magst ein schönes religiöses Schild führen vor Menschen. Aber was wird dir das helfen am Tage des Gerichts? Wenn du entblößt dastehst, du hast dann nichts. In Bad Liebenzell. Waren Sie schon mal da? War jemand von Ihnen schon in Bad Liebenzell? Im Schwarzwald? Nun, wenn Sie mal in den Schwarzwald fahren, ich nehme an, er ist immer noch trotz des Sturms der vorigen Woche attraktiv. Ich bin gerade gestern da durchgefahren. Er ist immer noch sehenswürdig. Einige Bäume sind umgekippt, aber nicht allzu viel. Wenn Sie nach Bad Liebenzell kommen, dann nehmen Sie doch die Gelegenheit wahr, das Missionsmuseum zu besuchen, der Liebenzeller Mission. Und wenn Sie dann eine gute Führerin haben, einer der Diakonissen Sie durchführen kann, dann haben Sie vielleicht noch mehr davon. Wir hatten vor Jahren einmal dieses Vorrecht. Da sind allerhand Gegenstände aus dem fernen Osten, aus den Missionsländern der Liebenzeller Mission gesammelt worden. Unter anderem ein Bild, ein kleines Gemälde oder eine Zeichnung, wie die chinesischen Christen das große Mahl des Königs vor, wo Leute eingeladen worden sind und der eine, der hatte nicht das hochzeitliche Kleid an. Und dann wird dieser Mann, der nicht das richtige Kleid anhat, geschildert als ein wohlhabender Geschäftsmann, ein Verkäufer. Und er hat ein sehr schönes Kleid an. Aber es ist nicht das Richtige. So stellen die sich das vor. Nun, vielleicht wissen wir, dass diese Hochzeitskleider nicht von zu Hause mitgebracht wurden, sondern man kam in seinen Kleidern, ob man arm oder reich war. Und an der Tür bekam man das hochzeitliche Kleid. Und das war der Grund, weshalb der König, als er durch den Saal ging und seine Gäste begrüßte, dass er diesem Mann, den er da plötzlich beobachtete, die Frage stellte: Mein Freund, zunächst liebevoll, darf ich fragen, wie Sie reingekommen sind? Offensichtlich nicht durch die Tür. Die Chinesen stellen sich das so vor, dass dieser Mann sein eigenes Kleid für ein besseres hielt als das andere Hochzeitskleid und hat es sich nun geleistet, irgendwie reinzukommen mit seinem Kleid. Nun mögen wir allerlei aufzuweisen haben vor Menschen, das attraktiv ist, das für Menschen einen Wert hat. Aber Jakobus sagt, was nützt das? Du magst allerhand aufzählen an Dingen, die du hast, die vor Menschen etwas zählen. Aber wir sprechen hier jetzt von Gott. Und der mit der langen Sicht, das heißt der, der an die Ewigkeit denkt, der wird anders kalkulieren als der, der nur vordergründig denkt. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber nicht Werke hat, die aus dem Glauben hervorkommen würden? Kann etwa der Glaube ihm helfen, ihn retten? Nein, der Glaube rettet nicht. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist, nackt heißt zu wenig anzuziehen, ist nicht absolut zu verstehen, sondern relativ. Man hat nicht genug anzuziehen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist, zum Zweiten der täglichen Nahrung entbehrt, und das heißt jetzt, dass die zwei Grundbedingungen, um am Leben bleiben zu können, fehlen. Das heißt, es hat zu wenig davon. Und wenn es zu wenig davon hat, dann werden die wenigen Reserven bald aufgebraucht und man ist dem Tode ausgeliefert. Und wenn jetzt jemand so einer Person begegnet, die das Minimum zum Existieren nicht hat, und jemand von euch, und er schreibt an Christen, wenigstens an solche, die vorgeben, Christen zu sein, und jemand von euch sagt zu ihm, gehe hin in Frieden, wärme und sättige dich, er gebe ihm aber nicht, was der Leib braucht, was nützt es? Wem? Nun, in diesem Fall dem, der nackt ist. Aber wenn ich nichts tue, was dem anderen nützt, dann nützt es auch mir nichts. Das ist, was Jakobus sagen will. Das heißt, ein echter Glaube an Jesus Christus müsste doch wenigstens dort sich zeigen. Und wenn er das nicht tut, dann sagt Jakobus, habe ich ein Recht zu sagen, du bist kein Christ. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er nicht Werke hat, ist er durch und durch tot. Er spricht also hier von der Nützlichkeit des Glaubens. Das heißt, von Zeichen eines wirklich selig machenden Glaubens. Wenn der Glaube da ist, dann wird er sich zeigen in der Beziehung zu einem anderen Menschen. Jetzt spricht er von vier Beispielen. Und anhand dieser vier Beispiele will er weiter zeigen, dass es höchst wichtig ist, dass Glaube Frucht trägt, sonst haben wir keinen Glauben. Er sagt nicht, dass Werke die Stelle des Glaubens einnehmen. Er sagt nicht, dass Werke zu Glauben hinzukommen müssen, sodass wir zwei Voraussetzungen haben, um gerettet zu werden. Nicht so. Er sagt schon, dass Glaube an Jesus Christus wichtig ist. Aber dieser Glaube wirkt sich aus, naturgemäß. Und anhand dessen, was wir vor Augen bekommen, können wir feststellen, ob jemand überhaupt einen Glauben hat, den wir ja nicht sehen können. Davon spricht ganz besonders Vers 18, dass der Glaube gezeigt werden soll. In Vers 18 haben wir das Beispiel eines Unbekannten, jemand. In Vers 19 zeigt Jakobus die Wichtigkeit der Frucht des Glaubens am Beispiel der Dämonen. In Vers 20 stellt er eine Zwischenfrage. In den Versen 21 bis 24 haben wir das Beispiel Abrahams aus dem Alten Testament, eines angesehenen Vaters in Israel. Und in den Versen 25 und 26, den letzten Versen, haben wir das Beispiel ebenfalls aus dem Alten Testament, aber einer sehr verachteten Frau, die aber vor Gott angenehm wurde, weil sie das Wichtigste hatte, den Glauben. Sie war eine Hure, also zur untersten Schicht, aber sie wurde bei Gott angenehm, weil sie Vertrauen zu ihm hatte. Und in dieser Zeit, in der Jakobus lebt, ist so ein Beispiel sehr wichtig. Was hatte Jesus gesagt von den Huren? Sie wissen es nicht, wahr? Die Huren, die Zöllner, die ihr verachtet, die werden vor euch ins Königreich kommen, ja? Ins Reich Gottes. Wenn ihr nicht so kommt wie sie oder wie ein kleines Kind, einfach durch Glauben, durch Buße, bleibt ihr draußen. Ich glaube, es ist in Matthäus 9 oder es ist 8, wo Jesus sagt, es werden viele kommen von Ost und West und werden sitzen am Tische des Messias im Reiche Gottes. Aber die Söhne Abrahams, Isaaks und Jakobs werden draußen bleiben. Ein kleines Beispiel von der Rahab, das jeder Israelit nachlesen konnte in seiner Bibel. Aber zu viele haben es übersehen. Ich brauche also keine Voraussetzungen mitzubringen. Ich kann kommen in dem Kleid, in dem ich auf dem Lande gewesen bin. Aber wenn der König mich einlädt zu seinem Bankett, dann darf ich kommen, wie ich bin, und an der Tür bekomme ich mein hochzeitliches Kleid. Wenn ich es einfach als Geschenk annehme. Nun kommen wir zu dem Vers 18. Er greift noch einmal das Thema auf, das er eben besprochen hat, dieses Beispiel von dem nackten Bruder oder der Schwester, die nicht genug anzuziehen oder zu essen hat. Gleichsam, vielleicht sollte ich das den Vers erst erklären, bevor ich ihn lese. Es ist, als ob Jakobus sagt, schaut einmal, meine lieben Leser, wenn ihr geneigt seid, mir nicht zu glauben, was ich jetzt sage, dass Glaube Frucht tragen muss, dann will ich euch etwas sagen. Es ist fast irgendwo irgendein Christ, der wird genau dasselbe sagen, was ich sage. Jemand wird sagen, irgendjemand, der wird mir beistehen. Mit anderen Worten, fast jeder würde mir beipflichten. Und er würde dasselbe sagen, würde zu dir sagen, der du nicht bereit bist, da zu helfen. Du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir doch deinen Glauben aus deinen Werken. Das heißt, wenn Glaube zu sehen sein soll, dann müssen doch Werke da sein. Wenn jemand sagt, ich habe Glauben, ich kann das nicht konstatieren. Wie soll ich das nachprüfen? Zunächst einmal sagt die Schrift, nehmen wir einander an, Kraft des Zeugnisses. Wenn jemand sagt, ich glaube in den Herrn Jesus Christus, darf er getauft werden. Auf seinen Glauben hin. Aber mit der Zeit muss dieser Glaube dann zu sehen sein, nicht nur bekannt werden. Er muss nicht nur mit dem Munde gesagt worden sein. Aufgrund davon nehmen wir einander an. Wir glauben, wir lieben. Aber wenn der Glaube dann nicht zu sehen ist, dann bekommen wir Zweifel an dem Bekenntnis. Dann stellen wir das Bekenntnis in Frage. Und darum handelt es sich hier. Ein anderer Christ wird dasselbe sagen wie ich. Dein Glaube ist nicht zu sehen. Du sagst, du hast Glauben? Bitte, zeige mir ihn. Zeige mir deinen Glauben mit deinen Werken. Und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben zeigen. Vielleicht denkst du, ich bin kein Gläubiger. Vielleicht willst du meinen Glauben in Frage stellen. Aber bitte, hier sind meine Taten. Ich kann ihn unter Beweis stellen. Glaube kann nicht gesehen werden. Beim einen oder beim anderen. Aber die Werke zeigen. Was zeigt dieser Vers? Unter anderem. Er zeigt nicht nur, dass in jener Zeit und immer, ich glaube, das kann man sagen, in jeder Zeit, ist bei den geistlichen Christen, bei solchen, die Gott wirklich ernst genommen haben, immer ein Konsens, eine Einmütigkeit in dieser Frage. Ich glaube, dass wir können mit Ehrlichkeit sagen, in jeder Generation hat die Gemeinde Jesu, die wahre Gemeinde Jesu als solche, immer geglaubt, Glaube an Jesus Christus muss sich zeigen. Und wird sich zeigen. Aber nebst dieser Aussage, die hier in diesem Vers zu stehen scheint, scheint Jakobus noch etwas anderes zu sagen, das hier vorausgesetzt wird. Nun, jetzt fehlt es mir gerade. Entschuldigung, jetzt ist mir entfallen. Vielleicht kommt es zurück. Nehmen wir dann den nächsten Vers. Du glaubst, dass Gott einer ist. Nein, es kommt nicht. Du glaubst, dass Gott einer ist. In Israel war das Hauptbekenntnis aus 5. Mose 6. Gott, unser Gott, Jahwe, unser Gott, ist ein einiger Gott. Ein Israelit, der an Jesus Christus glaubte, konnte dieses immer noch bekennen. Das ist sehr interessant. Das zeigt uns, dass bei Juden und Christen in jener Zeit sich nichts geändert hatte an dem Hauptbekenntnis Israels. Das heißt, wenn man glaubte, dass Jesus Gott war, dann hat man nicht damit zwei Gottheiten gehabt. Immer nur noch einen Gott. Man hat also um die Einheit Jesu mit dem Vater gewusst. Wir haben nicht eigentlich zwei Personen, wie wir verschiedene Personen sind, sondern einen Gott. In einem gewissen Sinne ja, zwei Personen, aber nicht so, wie wir Personen voneinander als Personen voneinander zu unterscheiden sind. Das heißt, die Einheit Gottes, die Einheit der drei in Gott, ist eine stärkere Einheit als die Einheit in einer Gesellschaftseinheit. Und Sie können eine noch so starke Einheit haben, in der Ehe, in einer Gruppe, einer Gemeinde, wo jeder sich wirklich inniglich liebt. Die Pluralität in der engsten menschlichen Gemeinschaft ist immer noch lockerer als die Pluralität Gottes. Das heißt, das Wort Person ist mit Vorsicht zu genießen, wenn wir von Gott sprechen. Obwohl drei sind, ist Gott wirklich nur einer. Das ist schwer für uns zu verstehen. Wir haben kein zweites Beispiel. Deshalb ist das so schwer. Hier in der Welt, wenn wir etwas nicht verstehen können, ist es bald möglich, noch ein Exemplar in abgewandelter Form von so etwas zu bekommen und dann zu zeigen, dies ist verständlich und dann wird dieses verständlich. Wenn ein kleines Kind, wenn man einem kleinen Kind erzählt, das noch nie das Vieh gesehen hat auf dem Feld, aber hat mal irgendwo auf der Straße einen Hund gesehen, ja, wächst in der Großstadt auf. Und dann will man ihm eine Geschichte erzählen vom Land. Und dann sagt man, also dass es gibt Kühe und die kann man melken und so weiter. Und er hat keine Ahnung von was eine Kuh ist. Dann kann man, wenn die Eltern wissen, das Kind weiß um einen Hund, dann kann man sagen, das ist ähnlich wie ein Hund. Es ist größer, aber es hat auch vier Beine, einen Kopf und Schwanz und so weiter. Aber es ist kein Hund, aber sieht in etwa aus, ja. Dann kann das Kind sich eine Vorstellung machen. Stellt sich etwas Großes, einen großen Hund vor, ja. Und einen Hund kann man nicht melken, aber dies kann man melken und so weiter. Hat immer noch nicht eine genaue Ahnung, aber es hilft, ja. Aber wir haben solche Beispiele nicht bei Gott. Und deshalb, weil wir gewohnt sind aus der Erfahrung, Gott glauben zu dürfen, weil er immer sonst die Wahrheit sagt, nehmen wir sein Wort hier an, wo wir ihn nicht kontrollieren können. Wir können ihn ja nicht prüfen. Aber wir nehmen es dann an, weil wir ihm glauben gelernt haben. Du glaubst, dass Gott einer ist. Du tust wohl. Recht so, das stimmt. Auch die Dämonen glauben und schaudern. Das ist ein sehr ernstes Beispiel, das Jakobus jetzt gebraucht. Was tut Jakobus hier? Er zeigt mit einem zweiten Beispiel, wie wichtig es ist, dass Glaube Frucht trägt. Jetzt zeigt er nicht nur jemanden, der sagt, er glaubt, sondern jemand, der den rechten Glauben hat.
Er geht ein.
In Vers 18 ging es um einen Menschen, der behauptet, Glauben zu haben. Es geht um das Beispiel der Verse 14 bis 16. Oder Vers 15 und 16. Jemand sagt, er hat Glauben. Aber jetzt sagt Jakobus, nicht nur, dass er Glauben hat, sondern er hat den richtigen Glauben. Du glaubst, dass Gott einer ist. Das ist der richtige Glaube. Aber er genügt nicht. Es ist möglich, Richtiges zu glauben, aber nicht genug Richtiges zu glauben. Und er zeigt nun am Beispiel der Dämonen, die den rechten Glauben haben, aber nicht genug. Und so ein Glaube, der mag zwar richtig sein, aber er ist eigentlich ein Grund zum Schaudern, zum Fürchten. Weil gerade an der Stelle ungenügend ist, unendliche Strafe auftreten wird. Warum schaudern denn die Dämonen? Weil sie um ihr Gericht wissen. Deshalb. Und an dieser Stelle hätte Jakobus sagen können, meine lieben Freunde, sind an dieser Stelle nicht die Dämonen etwas frommer als einige von euch? Du glaubst, hast aber keine Frucht, hast einen richtigen Glauben, aber keine echte Übergabe. Du bist immer noch in deinem Herzen ein Rebell, wie die Dämonen. Aber du wirst ins Gericht kommen. Du schauderst auch nicht einmal. Du bleibst ganz ruhig dabei. Aber die Dämonen, die wissen um das Resultat so eines ungenügenden, ob zwar richtigen Glaubens. Jetzt kommt eine Zwischenfrage. Und ich weiß nicht, ob ich recht habe. Ich habe diese Frage normalerweise bis vor kurzem, ich hatte den Jakobusbrief kürzlich in einer Bibelwoche durchzunehmen, in der Nähe von Bern. Es war eine sehr schöne Woche. Und ich glaube, es war in dieser Zeit, wo ich noch einmal diesen Vers studiert habe und mir etwas aufgegangen ist. Und bis dahin hatte ich Vers 20 eigentlich zu den Versen 21 bis Ende gezählt. Als wäre dies der einführende Vers. Ich glaube, einige, wenn ich mich nicht irre, einige Ausleger würden Vers 20 vielleicht zu den vorhergehenden Versen zählen. Es scheint also ein bisschen schwierig zu sein, wo tut man ihn hin? Mir ist die Frage gekommen, ob er nicht selbstständig in einer Reihe hier steht. Und ich habe, mir kam der Gedanke, ob das erste Wort nicht der Schlüssel ist zum Verständnis von Vers 20. Willst du aber zur Kenntnis nehmen? Bist du grundsätzlich bereit, mein Freund? Dir fällt es vielleicht schwer, anzunehmen, was ich sage. Aber bist du bereit? Heute habe ich mir die Frage gestellt, als ich noch einmal meine Notizen und den Text überblickte, habe ich mir die Frage gestellt, wie mag wohl Luther zumute gewesen sein, als er den Jakobusbrief übersetzte? Es ist eines, ihn zu lesen und dann zu sagen, das ist ein Strohbrief. Haben Sie mal übersetzt? Als solche, die zwei Sprachen und drei kennen? Wahrscheinlich schon mal, oder? In der Schule wenigstens. Wenn Sie etwas übersetzen, dann müssen Sie sich mit der Materie auseinandersetzen. Dann denken Sie langsamer. Das. Ich übersetze sehr, sehr viel. Ich habe einen großen Teil des Neuen Testamentes neu gefasst. Und das ist da gewinnt man sehr viel dabei. Da muss man langsamer denken und arbeiten. Jetzt frage ich mich, was muss Luther wohl gedacht haben, als er solche Verse übersetzte? Schritt für Schritt aus dem Griechischen ins Deutsche. Griechisch, Deutsch. Willst du erkennen, dass Glaube ohne Werke tot ist? Ob Luther das zweimal geschluckt hat? Ich weiß nicht. Ob es ihm entgangen ist? Ich weiß nicht. Er hat ja den Jakobusbrief eine Strohepistel genannt. Ja? Er war so erfasst von der Wichtigkeit des Glaubens und in seiner Erfahrung als Kontrast zu dem, was die katholische Kirche betonte, war das natürlich richtig. Nur eine Dimension entkam ihm doch, dass Glaube sich zeigen muss. Das hat er wohl geglaubt. Aber hat Jakobus doch wohl nicht ganz verstanden. Ich finde hier ein Stück Barmherzigkeit bei Jakobus. Er kann den Stab sehr, sehr klar zeigen. Schau einmal, hier ist der Maßstab, der Messstab. Kommst du bis hier ran oder nicht? Oder gelangst du nicht bis dahin? Ist dein Glaube echt? Aber er hat Barmherzigkeit und sagt, willst du? Bist du bereit innerlich? Wer will, kann verstehen. Die Wahrheit. Wahrheit kann immer verstanden werden, wenn man will. Jesus sagt, wer tun will, den Willen meines Gottes, der wird erkennen. Wenn das Herz grundsätzlich bereit ist, den Willen Gottes zu wissen, zu kennen, dann wird man erfahren, wo die Wahrheit liegt. Ob sie bei Buddha liegt oder bei Mohammed oder irgendwo. Wenn jemand wirklich ernsthaft sucht, kann er verstehen. Er muss nicht in der Dunkelheit bleiben. Das ist das Wunderbare. Denn der Mensch ist in seinem Wesen so gebaut, von Anfang an, von Gottes Hand, bei Adam und Eva, dass seine ganze Denkweise, seine ganze Verfassung zu dem Evangelium passt, das wir im Neuen Testament haben. Wissen Sie, das Wesen des Menschen passt nicht zum Islam, passt nicht zum Hinduismus. Jede andere Religion entstellt den Menschen, verkennt ihn. Aber das Evangelium passt zu mir. Und die ganze Ordnung der Heiligen Schrift passt. Und in dieser Ordnung fühle ich mich als Mensch, als Geschöpf wohl. Und alles Denken kommt zur Ruhe. Und das größte Intellekt kann zur Ruhe kommen bei diesem Gott. Hat sich immer wieder gezeigt. Ein junger Mann auf einer Bibelschule, die ich kennengelernt habe, wo unsere Kinder auch zur Schule gingen, das vor vielen Jahren geschah, dies kam zum Rektor mit Schwierigkeiten. Er sagte, ich habe intellektuelle Schwierigkeiten mit biblischen Wahrheiten. Und der Leiter dieser Bibelschule war ein sehr kluger Kopf. Aber er war ein sehr einfacher Christ, ein sehr dynamischer Christ, hatte sich ganz Gott ausgeliefert. Ich habe ihn heute noch immer wieder vor Augen. Nur sein Leitbild hat mir sehr viel gegeben. Ich sehe ihn heute noch auf der Kanzel, mit allem Ernst, wie sein Finger durchgeht. War auch sehr lebendig, an schottischer Abstammung. Da war so eine Reling vor der Bühne oder wie sagen Plattform, ja. Und der konnte manchmal über die Kanzel oder über die Reling springen, ja. Ja. Kein Theater, es war alles echt. Jetzt kam dieser junge Mann zu ihm und sagte, ich habe Schwierigkeiten. Normalerweise scheint mir, ist so eine Meldung ein Stück Hochmut. Aber ich glaube, es gibt doch eine ganze Anzahl von Leuten, die scheinen ehrlich zu sein und wissen nicht, dass sie hochmütig sind. Und deshalb ist es doch ein großes Stück Ehrlichkeit. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es hier war, auf jeden Fall sagte der Rektor zu ihm, wissen Sie nicht, dass Leute mit Köpfen noch viel größer als Ihre und der meinige zusammen keine Schwierigkeiten gehabt haben? Mit dieser Wahrheit, mit diesen Wahrheiten. Wissen Sie nicht, mit anderen Worten, dass unser Kopf doch ein bisschen zu klein ist? Wer sich hineindenkt in die geistlichen Wahrheiten, in die Wahrheiten der Heiligen Schrift, der kommt hier zu. Das ist das Große. Wenn wir nur wollen. Darf ich noch ein Beispiel anschließen, bevor ich aufhöre? Ich arbeitete in Nürnberg zusammen mit der Freien Evangelischen Gemeinde für einige Jahre. Und der Prediger der Gemeinde war ein dynamischer Zeuge, hat Gelegenheiten wahrgenommen, um Christus zu bezeugen. Als Billy Graham, es war wohl 1955, in Nürnberg war, hat er ziemlich viel Aufsehen erregt. Und der Freidenkerkreis, der sich wohl dem Gedankengut von Friedrich Nietzsche gewidmet hatte, also wirklich agnostischer oder atheistischer Kreis, dieser Kreis hatte ein Wort von Billy Graham aufgegriffen als eine Art Herausforderung und hatte eine Veranstaltung anberaumt, nach der Evangelisation, um die Christen rauszufordern. Und die Christen, einige von ihnen, haben die Herausforderung angenommen. Und der Pastor der Gemeinde erschien auch dort, der Freien Evangelischen Gemeinde erschien auch dort. Und es wurde dort gespottet, ein Schriftwort wurde gelesen und etwas spöttisch, herausfordernd, eine Geschichte von Jesus, die in den Ohren eines heutigen Menschen etwas unmöglich erscheinen würde. Und dann haben sie die Christen herausgefordert, Stellung dazu. Oder irgendjemand. Jeder durfte dann zum Mikrofon kommen nach vorne und seine Gedanken äußern. Die ganze Versammlung verlief sehr ruhig, aber es war eine sehr, sehr interessante Versammlung. Ich war auch zugegen. Und der Pastor nahm die Gelegenheit wahr, ging zum Mikrofon und hat einige Gedanken an die Zuhörerschar gerichtet. Nach der Zusammenkunft hatte sich aber einigen dieser Leute gewidmet. Und ich weiß nicht, ob er noch später Kontakt hatte, aber bei einem Kontakt mit diesen Leuten entstand ein interessantes Gespräch. Und dann sagte der Pastor, machte folgende Bemerkung. Also, es wird wohl doch so sein, er konnte sich sehr schön äußern, dass unsere Schwierigkeiten nicht immer intellektuelle sind, sondern noch manchmal aus unserer Lebenssituation entstehen. Er hatte wohl mitbekommen, dass da Sünde vorlag im Leben wenigstens eines dieser Männer, vielleicht Eheprobleme oder irgend so etwas. Und wenn man so etwas nicht fahren lassen will, man weiß, das Gewissen sagt es einem, das ist nicht richtig. Aber wenn man seinem Gewissen Recht geben müsste, dann müsste man ja auch dem Evangelium Recht geben. Um jetzt dem Evangelium nicht Recht geben zu müssen, wehrt man sich dagegen. Und dieser Pastor sagte, also es liegt doch nicht wirklich oft, wenigstens, nicht an der Unmöglichkeit zu verstehen, sondern irgendwo auf einer anderen Ebene, nicht wahr? Da hat er die Situation getroffen. Willst du erkennen? Diese Methode können wir auch in unserem Zeugnis gebrauchen. Wenn Sie Menschen treffen, die es schwer finden zu verstehen, bleiben Sie doch nicht allzu lange stehen bei diesem. Gewinnen Sie doch das Vertrauen dieser Leute in einem solchen Maße, indem Sie anfangen, von Ihrem Leben zu erzählen. Und kommen Sie durch eine andere Tür. Und ich glaube, Sie können auch solche Leute gewinnen. So, jetzt wollen wir beten, es ist reichlich spät geworden. O Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir sind so dankbar, dass es passt. Wir danken dir, Herr, dass du zu uns sprichst, gerade dort, wo wir es brauchen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, du hast recht. O Herr, ich bitte dich, lass uns echt sein. Bewahre uns, Herr, davor, dass wir unecht sind. Mach uns, Herr, noch mehr und mehr zu Menschen, die mit dem übereinstimmen, was sie behaupten zu glauben. Danke, Herr, dass wir zur Ruhe gekommen sind in dir. Wir glauben wirklich an dich und wir lieben dich. Aber Herr, wir möchten doch noch mehr Frucht sehen in unserem Leben. Amen.